Deutschlandfunk Kultur. Tonart. Mit Oliver Schwesig.
Am 8. Mai 1945 war in Europa der Zweite Weltkrieg vorbei. Man spricht von der Stunde Null als Neubeginn. Und wir wollen das jetzt auch nochmal musikalisch neu beleuchten. Nach dem Ende des Krieges, Stunde Null, wie war das im Jazz? Wie kam die einst verfemte Musik wieder auf die Beine? Das möchte ich jetzt mit unserem Experten für den Frühjazz besprechen, mit Stefan Wuthe. Guten Tag, hallo.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Wie war denn die Situation bei Kriegsende für den Jazz?
Ja, das war schon eine ziemlich verrückte und unglaubliche Situation, weil viele der einheimischen deutschen Musiker fanden sich dann also zusammen mit zwangsverpflichteten ausländischen Musikern in den letzten Kriegswochen irgendwo in Deutschland wieder. Viele waren also aus Berlin weggeschickt worden, sozusagen evakuiert, zum Großteil auch wirklich nach Süddeutschland geschickt worden. Und da hatten sie dann häufiger das Glück, auf US-Truppen zu treffen, haben sich also selbst aus der Armee entlassen, vorgestellt als Jazz-Musician und mussten dann meistens was vorspielen und wurden stantepede weg engagiert und konnten dann tatsächlich in München, Heidelberg, Frankfurt, Hanau, wo auch immer gerade die Casinos waren und die Truppen sich bewegten, dann abends auch wirklich spielen und haben die alten Jazzstandards gespielt und damit dann also so einen kleinen Brückenschlag in die Vorkriegszeit hergestellt. Und viele der Alliierten waren also auch erstmal ganz überrascht, dass solche Stücke überhaupt bekannt waren, auch in NS-Deutschland und so. Also man musste vieles neu kreieren, neu entdecken. Und ja, in Berlin war die Situation dann nochmals eigentlich komplett anders, weil hier eben viele Leute weg waren. Andere waren mehr oder weniger im Untergrund versprengt. Es gab also nichts, was wirklich noch eine feste Struktur hatte. Und ganz wichtig, das Haus des Rundfunks war bereits vor der Kapitulation besetzt worden von der sowjetischen Armee. Und dort wurde gleich auch ab 13. Mai wieder mit Rundfunk begonnen. Und für diesen Rundfunk, der eben nicht nur politisch motiviert sein sollte und aufklärerisch tätig sein sollte, wurde auch Unterhaltungsmusik gebraucht. Und so kam dann eben die Idee, ein Jazzorchester, ein Tanzorchester zu gründen. Es kam also bereits im Juni 1945 zur Gründung des RBT, des Radio Berlin Tanzorchesters, unter Michael Jari.
Das heißt, die haben dann von Anfang an schon gleich viel Jazz gespielt?
Ja, das auch. Also die Jazz-Titel sind natürlich die attraktiven, aber es wurden natürlich auch Tangos und Unterhaltungsmusik gespielt. Und ganz spannend, es wurden auch viele Schlager gespielt, die auch in Deutschland in der Vorkriegszeit populär waren oder vor Nazi-Zeit, aber von verfemten jüdischen Komponisten stammten.
Wie kann man sich das vorstellen, um in Berlin zu bleiben? Bekanntermaßen lag die Stadt ja in weiten Teilen in Trümmern. Wo konnte man denn, mal abgesehen vom Radio, im kriegszerstörten Berlin Jazz hören, wo wurde Jazz gespielt und dann auch noch getanzt?
Ja, das ist ganz erstaunlich. Es gab also so ein paar Bereiche, die waren mehr oder weniger unberührt durch den Krieg gekommen. Es gab also wirklich unzerstört das Haus Wien auf dem Kurfürstendamm, großes Café und Kino. Es gab den Titania-Palast, der nach wie vor nutzbar war. Also es waren so einzelne Großbereiche wirklich unzerstört. Es gab andere Ruinen oder Halbruinen, die wieder bespielt wurden und benutzt wurden. Wir kennen heute das Esplanade am Potsdamer Platz. Auch das war eben eine Ruine, aber dort wurde tatsächlich getanzt und auch konzertiert. Und es gab das tatsächlich unzerstörte Haus des Rundfunks, wo öffentliche Konzerte stattfinden konnten. Man sagte damals sogar für die Zivilbevölkerung, ne? Oder den Sommergarten am Funkturm bei schönem Wetter bot sich auch an. Oder auch auf dem Gendarmenmarkt wurden dann vor der Ruine vom Schauspielhaus wurden also auch Kulturveranstaltungen gemacht. In der Ruine der Philharmonie hat Furtwängler dirigiert. Also es gab an allen Ecken Musik und erstaunlich, dass also die Ruinenstadt wiederbelebt wurde. Ja?
Also der Rundfunk, der war quasi ein ganz, ganz wichtiger Förderer am Anfang. Sie haben den Haus des Rundfunks erwähnt. Es wurde sofort nach Kriegsende gesendet.
Ja, tatsächlich. Es war also wirklich nur 5 Tage quasi Pause. Auch hier der RIAS, der ja dann hier ansässig war, wo jetzt das Deutschlandradio sitzt, Deutschlandfunk sitzt, wurde zu der Zeit damals noch als DIAS, als Drahtfunk per Telefon empfangbar gegründet und dann eben hier in Schöneberg eingerichtet. Aber das Radio spielte also eine ganz große Rolle. Und die westlichen Alliierten kamen im Juni 1945 nach Berlin. Vorher war hier also nur der sowjetische Kontrollrat und sowjetische Kulturbehörde. Und so wurden dann eben auch ganz schnell Jazzaufnahmen gemacht. Also bereits im Juli 1945 kam es zu den ersten Aufnahmen. Und da ist das ganz spannend, weil dieses bereits erwähnte RBT-Orchester, Radio Berlin Tanzorchester, war so ein Sammelpool für versprengte Musiker, die hier in Berlin sich wiederfanden. Dazu gehörten etliche Ausländer, die zwar vorher zwangsverpflichtet waren, hier noch waren. Es gehörten aber auch dazu die rassisch und politisch verfolgten deutschen Musiker, wie auch Juden und auch nicht NSDAP-Mitglieder. Und dazu kamen ganz junge Nachwuchstalente, zu denen uns auch Evelyn Künicke gehört.
Genau, eine der ersten Sängerinnen offenbar.
Ja, sie war tatsächlich eine der ersten Sängerinnen im RBT-Orchester. Sie selber war 1944 in Ungnade gefallen, weil sie bei einer Holland-Tournee im Konzertgebäu in Amsterdam auf Englisch gesungen und gesteppt hat und damit so aneckte, dass sie tatsächlich nach ihrer Rückkehr mehrere Monate in Plötzensee in Gestapohaft saß. Mhm. Und so war dann also das RBT wirklich eine Art Rehabilitationsmaßnahme für Leute, die in der NS-Zeit gelitten haben, ja.
Wir können uns ja jetzt mal das erste Stück Nachkriegsjazz hören, anhören. Evelyn Künicke singt auf Englisch einen damals ganz aktuellen Hit. Yes, my darling daughter.
Mother, will it be exciting? Yes, my darling daughter. Mother, do I look inviting? Yes, my darling daughter. If he holds me tight, mama darling, and my knees just turn to water. Mother, must I keep on dancing? Yes, my darling daughter. What a feel for this, mama darling, doing things he hasn't altered. Mother, what should be my answer? Yes, and oh, my daughter.
Evelyn Künicke und das Radio Berlin Tanzorchester Yes, My Darling Daughter, einer der ersten Jazzhits nach dem Krieg. Ich bin weiter im Gespräch mit Stefan Wuthe über Jazz im Nachkriegsdeutschland. Herr Wuthe, das klang ja schon ziemlich inspiriert von Vorbildern aus Amerika, also Billie Holiday, Ella Fitzgerald, an die muss man denken. Waren das so die Vorbilder von Evelyn Künicke?
Ja, auf alle Fälle. Also sie hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie Ella Fitzgerald unglaublich bewundert hat und eigentlich war sie sogar als Stepptänzerin ausgebildet. Sie hat mit 17 Jahren im Kabarett der Komiker auf dem Kurfürstendamm einen Talentwettbewerb, heute würde man sagen Casting, gewonnen, war dann also da quasi ein Deutschland sucht den Superstar-Gewinner und tingelte durch diverse Varietés und Kabarets und hat sich selber immer so als Swing-Stepperin, als Stepptöse mit Swing bezeichnet. Das ist ganz lustig, weil für einen Film hatte Michael Jari, mit dem sie da beim RBT auch zusammenarbeitet, sie gefragt, sie sollte engagiert werden und Jari sollte ihr einen Chanson schreiben. Und sie selber hat gesagt, ich will kein Chanson, ich bin doch keine Diseuse. Diseusen sind Personen ohne Swing, ich will Swing. Also sie war immer sehr jazzaffin und ich denke, das blieb sie auch Zeit ihres Lebens, ja.
Ist denn das ein Riesenerfolg gewesen, die erste Jazzplatte? Haben die Leute nach dem Krieg damals schon Jazzplatten gekauft? Wie war denn das?
Ja, also mit dieser Aufnahme ist es ziemlich kompliziert und verrückt, weil sie ist wirklich im Juli 1945 entstanden, also vor genau 75 Jahren in der Trümmerlandschaft. Und diese Platten waren leider nie für den Verkauf bestimmt. Sie nennen sich Radiophon, sie sind also ausschließlich für Rundfunkzwecke hergestellt worden und wurden an verschiedene Rundfunkstationen verschickt, dass man also auch in Chemnitz oder am Sender Leipzig oder auch in Hamburg diese Platte spielen konnte. Aber es ist schon richtig, dass das natürlich über die Verbreitung im Radio ein gewisser Hit wurde und Evelyn Künicke auch noch aus der Kriegszeit dank Sing Nachtigall Singen oder anderen Swing-Schlagern ein gewisser Begriff war. Und ja, dieses Label Radiophon gehörte mit zur Lied der Zeit GmbH. Und dort hat der Leiter Ernst Busch, der berühmte Proletarier-Tauber aus der Brecht-Ecke, Brecht-Bühne, auch versucht, diese Aufnahmen kommerziell auszuwerten. Das wurde ihm untersagt. Er musste dafür dann also wirklich erst 1947 ein eigenes Label gründen. Das nannte sich dann Amiga. Und Amiga kennen wir auch, ne? Als DDR-Plattenlabel.
Ja. Es gab ja noch sicherlich eine Rückseite zu dieser Radiophonplatte. Ein paar Sekunden haben wir noch. Vielleicht können wir da noch mal reinhören. Was gibt's da drauf?
Da ist eine Instrumentalnummer, die nennt sich Harlem Swing oder auch Moderner Rhythmus. 1943 heißester Instrumentaljazz von Michael Jari.
Also früher Jazz, nach dem Krieg entstanden in Deutschland. Ich habe darüber gesprochen mit Stefan Wuthe. Herzlichen Dank.
Ja, ich danke.